Also, 16 Uhr. Ich begrüße Sie natürlich zunächst erstmal recht herzlich zum folgenden Beitrag. Es soll also heute um das sogenannte Code Generation Framework Fabric gehen. Der ein oder andere wird vielleicht auf der Webseite vom Linux-Tag schon so die kleine Einführung gelesen haben. Das Projekt ist an sich aber noch nicht allzu stark in die Öffentlichkeit getreten. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es noch niemand von Ihnen wirklich kennen wird. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich das heute hier bei Ihnen vorstellen darf. Was habe ich heute mit Ihnen vor? Also sehen wir hier zunächst so die grundlegende Agenda. Zunächst möchte ich ein bisschen in das Thema Code-Generierung im Allgemeinen einführen, also in welchen Fällen macht das Ganze Sinn, welche Grundidee steckt überhaupt hinter dem Code Generation Framework Fabric. Im weiteren Verlauf möchte ich dann auf einige technische Schlüsselstellen des Systems zu sprechen kommen. Wir werden uns zunächst die Softwarearchitektur von Fabric im Überblick anschauen und wir werden dann uns einige Schlüsselstellen noch etwas genauer betrachten. Zum einen die Kernbibliothek, die für die eigentliche Code-Generierung zuständig ist. Und dann gibt es eben um diese Bibliothek herum noch eine Reihe von Mechanismen, von Werkzeugen, die die Code-Generierung weiter vereinfachen können. Das ist zum einen die Modularchitektur, also das System ist modular erweiterbar. Wir werden uns den Treewalker etwas anschauen, der eine ereignisorientierte Verarbeitung der Eingabedateien erlaubt. Und ja, zum Ende gibt es dann hoffentlich noch etwas Zeit für eine kleine Diskussionsrunde. Sofern Fragen sind, können Sie die natürlich dann auch gerne stellen. Ich würde persönlich darum bitten, Fragen bis zum Ende sich irgendwie zu notieren und dann zu stellen, weil es aus zeitlichen Gründen, denke ich mal, besser ist. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn bisher keine Fragen sind, fangen wir direkt mal an. Also was ist so die Grundidee von Fabric? Zunächst natürlich dynamische Generierung von Quelltext, das heißt als Endprodukt wollen wir irgendwie Java oder vielleicht C Quelltext auf der Festplatte erhalten. Wir unterscheiden dabei in Fabric drei verschiedene Abstraktionsebenen. Wie wir sehen, zunächst die Eingabeebene. Hier können wir zwei verschiedene Standards verarbeiten. Zum einen XML-Schema zur formalen Beschreibung von Datentypen. Auf der anderen Seite sogenannte WSDL-Dateien, die Web Service Description Language, also eine formale Beschreibung für Dienstschnittstellen. Diese beiden Formate unterstützen wir auf der Eingabeseite. Wir können dort also spezifizieren, für welche Daten, für welche Schnittstellen wir Code generieren möchten. Wir haben dann die interne Darstellung. Wir bezeichnen das Ganze als virtuellen Code. Was das genau ist, darauf werden wir im weiteren Verlauf noch zu sprechen kommen. Und dann haben wir natürlich letztendlich unser Endprodukt, den physisch vorhandenen Code auf der Festplatte, den wir ja letztendlich mit dem gesamten Framework generieren wollten. Da unterstützt Fabric aktuell vier verschiedene Zielprogrammiersprachen. Das ist zum einen Java, auf der anderen Seite ist es diese Schiene C und C++. Und dann gibt es noch eine vierte Sprache, das ist die sogenannte DOT-Sprache, auch als GraphVis bekannt. Das ist eine Graphenvisualisierungssprache von AT&T. Ein bisschen esoterisch, in der Praxis wahrscheinlich auch nicht wirklich geläufig, hier nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt. Dann, um vielleicht nochmal in Schlagworten so kurz zu umreißen, was Fabric letztendlich ist. Also ein Framework zur Code-Generierung, soweit waren wir schon. Das Ganze ist sehr stark datentyporientiert, das heißt, wir können besonders gut solche Anwendungen generieren, die sich irgendwie an der Verarbeitung von Daten orientieren. Wir werden im weiteren Verlauf noch einige Beispiele kennenlernen, aber das ist eben auch dieser XML-Schema-Datei irgendwie geschuldet, dass wir also sehr stark auf Basis von Datentypen hier operieren. Dann ist der Code-Generator bzw. das Framework in zweierlei Hinsicht universell. Zum einen, was die sprachliche Bindung anbelangt, zum anderen, was die Zweckbindung anbelangt. Wenn man sich heute Code-Generatoren in der Praxis anschaut, dann sind diese sehr häufig an eine spezielle Sprache oder an eine spezielle Technologie in irgendeiner Form gebunden. Das heißt, ich habe einen Code-Generator, der kann Java-Code generieren, um objektrelational auf eine Datenbank zuzugreifen. Dann habe ich die Sprachbindung an Java und auf der anderen Seite die Zweckbindung, eben diese Klassen für den Datenbankzugriff zu generieren. Fabric ist da etwas allgemeiner aufgestellt, also wir betrachten das Ganze als letztendlich Plattform, um verschiedene Code-Generatoren zu implementieren. auf der Basis von Modulen. Das heißt, Fabric stellt im Prinzip eine Infrastruktur zur Verfügung, auf der Basis man dann letztendlich verschiedene Module implementieren kann, die dann konkreten Code für einen bestimmten Zweck generieren. Und dann auf der anderen Seite eben mit diesen vier Zielprogrammiersprachen, die wir eben gesehen hatten. Das heißt, da ist der Entwickler an der Stelle dann auch nicht speziell auf eine Sprache zunächst festgelegt. Und zudem, man kann das System natürlich noch erweitern über diese vier Sprachen hinaus. Das ist natürlich auch angedacht. Also gleich Wink mit dem Zaunpfahl, wenn sich irgendwie jemand da angesprochen fühlt, vielleicht noch eine weitere Programmiersprache beisteuern zu wollen, ist das natürlich immer willkommen. Ja, grundsätzlich, Fabric ist komplett in Java geschrieben, auch wenn wir eben noch andere Zielsprachen unterstützen. Das Ganze ist in Form von verschiedenen Maven-Modulen organisiert. Ich weiß nicht, wem Maven ein Begriff ist, letztendlich ein Bildsystem für Java, vergleichbar mit Apache Arndt oder vielleicht CMake, das uns letztendlich ein bisschen erleichtert, das gesamte Projekt zu bauen, zu kompilieren, automatisch Tests durchzuführen und eben die Einstiegshürde für Entwickler auch sehr niedrig ansetzt. Wenn man also neue Leute ins Projekt holt, kann man relativ schnell auch damit anfangen, irgendwie eigene Module für Fabric zu entwickeln, weil man das eben bei Maven mit zum Nulltarif letztendlich bekommt. Ja, dann ist Fabric natürlich Open Source, sonst würde ich wahrscheinlich heute nicht hier stehen. Das Ganze erscheint unter der Modified BSD-Lizenz. Der Quelltext ist auch vollständig über GitHub verfügbar. Das heißt also auch da wieder der kurze Weg. Wenn Sie Interesse an dem Projekt haben, können Sie natürlich direkt da in den Code hereinschauen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, Code-Generatoren sind immer noch ein Nischenprodukt und werden es wahrscheinlich auch immer bleiben. Es gibt so gewisse Bereiche, da kann man Code-Generatoren gut einsetzen, aber es gibt sicherlich auch viele Anwendungsfälle, gerade wenn es um Anwendungslogik geht, wo es dann eben eher schwierig ist, das Ganze mit Code-Generatoren abzuhandeln, wo dann doch der menschliche Entwickler letztendlich gefragt ist. Zur Geschichte des Projekts vielleicht noch ganz kurz das Ganze umreißen. Das Projekt existiert etwa seit dem Jahr 2006, ist seinerzeit an der Universität Lübeck gestartet, seinerzeit auch noch mit dem Hintergedanken, einen Code-Generator für sogenannte Sensornetzwerke zu entwickeln. Sensornetzwerke sind im Prinzip eine Menge von Kleinstcomputern, die in großer Stückzahl in der Umwelt ausgebracht werden. Diese Mikrocomputer haben sehr stark begrenzte Ressourcen, sowohl was Speicher als auch was Rechenleistung anbetrifft. Sie sind in der Regel mit einem kleinen Akku oder einer Batterie ausgestattet und irgendwie per Funk miteinander kabellos verbunden. Und da gibt es also viele verschiedene Plattformen und um diese Plattform geeignet mit Code beschicken zu können, war man eben auf die Idee gekommen, dafür ein solches Code Generation Framework zu entwickeln, um eben nur einmalig Datentypen beschreiben zu müssen. Diese fallen natürlich in Sensornetzen sehr häufig an, weil man eben gewisse Sensoren hat, Helligkeitssensor, Feuchtigkeitssensoren, die gewisse Daten eben erfassen und dann über das Netzwerk übertragen wollen. Und deswegen hat man hier eine starke Datenorientierung und wollte eben für diese Fälle dann einen Code-Generator implementieren. Jetzt hat sich das Projekt im Laufe der Zeit natürlich weiterentwickelt. Wir unterstützen heute als Zielsprache auch Java und das ist eigentlich eine Sprache, die auf Sensorplattformen gar nicht zum Einsatz kommt. Man kann also heute auch durchaus handelsübliche Java-Desktop-Anwendungen mit Fabric generieren und hat also nicht mehr so diesen starken Fokus auf diese Sensornetzplattform. Ja, die Gründe für Code-Generierung oder für Code-Generatoren liegt, denke ich mal, auf der Hand. Man möchte gewisse Prozesse während der Entwicklung letztendlich automatisieren. Hier habe ich nochmal einige Beispiele aufgeführt, gerade für diese datenorientierte Code-Generierung. Wenn wir eine formale Beschreibung der Daten haben, die wir verarbeiten möchten, dann möchten wir in der Regel irgendwie in unserem Programm letztendlich objektorientiert mit diesen Daten hantieren können. Das heißt, das Erste, was wir brauchen, sind irgendwie so Containerklassen. Unter Java spricht man dann meistens von Java Beans. Dann möchte man diese Dateien oder diese Daten möglicherweise irgendwie über ein Middleware-System, über ein Netzwerk von A nach B verschicken. Kann also auch hier Skeleton und Stubcode automatisch generieren. Für die Datenbankanwendung gibt es da ähnliche Lösungen, wo man auch häufig Code-Generatoren einsetzt. Und somit gibt es eben eine ganze Reihe von Prozessen bei der Anwendungsentwicklung, die man gerne automatisieren möchte. Und das sind eben Fälle, die der Computer einfach besser abhandeln kann, als es ein menschlicher Entwickler kann. Der Computer macht in der Regel weniger Fehler, macht das Ganze irgendwie einheitlich und man kann sehr flexibel auch auf Änderungen reagieren, sich den gesamten Quellcode nach einer kleinen Änderung an seinem Datenformat irgendwie komplett neu generieren lassen und hat da natürlich entsprechend weniger Entwicklungsaufwand. Ja, wenn wir uns einige typische Vertreter so aus der Praxis mal anschauen, dann gibt es eigentlich zwei große Bereiche, wo heute Code-Generatoren zum Einsatz kommen. Zum einen Datenbankanbindungen, also so dieses objektrelationale Mapping. Das heißt, ich habe einen Datenbankserver, der in der Regel SQL spricht, also eine deklarative Sprache. Auf der anderen Seite habe ich mein Java-Programm, eine objektorientierte Welt und ich möchte irgendwie zwischen diesen beiden Welten eine Brücke schlagen. Und das mache ich in der Regel mit solchen ORMs. Ich generiere also auf Basis meines Datenbankschemas Klassen, um objektorientiert auf die Datenbank zugreifen zu können. Ähnlich sieht es bei Middleware-Systemen aus, gerade wenn sie dann nachrichtenorientiert sind. Also auch hier habe ich eine formale Beschreibung von Datentypen, von Schnittstellen und möchte natürlich auch hier dann den Code für die Server, für die Client-Seite nicht jedes Mal selber schreiben, sondern irgendwie mir automatisch generieren lassen und dann nur noch letztendlich die Logik händisch dort einfügen. Dann gerade im Bereich der modernen Web-Frameworks, wie zum Beispiel Ruby on Rails, hat sich dann in den letzten Jahren der Begriff des Scaffolding, also der automatische Gerüstbau, etabliert. Also auch hier generiert man letztendlich einfache CRUD-Formulare, um irgendwie Daten in eine Datenbank einzutragen. Kommt beim Prototyping häufig zum Einsatz. Also auch hier hat man letztendlich eine formale Beschreibung der Daten und generiert dann daraus letztendlich Code in einer beliebigen Zielsprache. Ja, so viel zunächst vielleicht mal zur Einführung. Jetzt möchte ich im Weiteren etwas spezieller auf das Fabric Framework zu sprechen kommen. Was wir hier sehen, ist so ein grober Überblick der Softwarearchitektur von Fabric. Wir sehen also auf der linken Seite zunächst die Eingaben, in unserem Fall eben XML-Schema oder WSDL-Dateien, auf der rechten Seite die Ausgabe, also der Quellcode, der letztendlich auf die Festplatte geschrieben wird, und dazwischen viele bunte Kästchen. Und diese bunten Kästchen wollen wir uns jetzt im Weiteren etwas näher anschauen. Zunächst das Code Generation Framework, also diese hier oben grau dargestellte Kernkomponente, die letztendlich für die Erzeugung des Quelltextes zuständig ist. Damit eng verbunden ist der sogenannte Workspace, in dem dieser virtuelle Code abgelegt wird. Jetzt wird jeder, oder die meisten werden vielleicht den Begriff Workspace vielleicht von Eclipse kennen, wo das irgendwie so ein Ordner auf der Festplatte ist, wo die Projekte abgelegt werden. Das ist hier ein bisschen anders. Wir verstehen das mehr als so ein Gedankenkonstrukt, als ein Objekt im Speicher, in dem man eben diesen virtuellen Code ablegen kann und dann letztendlich auf die Festplatte serialisiert. Darüber hinaus gibt es noch verschiedene Mechanismen, die die Code-Generierung noch etwas vereinfachen. Zum einen den Treewalker für eine ereignisorientierte Verarbeitung eben dieser XML-Schema-Dokumente und dann daran anschließend eine Modularchitektur, die es uns eben ermöglicht, das System um gewisse konkrete Code-Generatoren in Form von Modulen zu erweitern. So, jetzt habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht. Wir wollen uns zunächst das Code-Generation-Framework etwas näher anschauen. Ich denke, das geht am besten anhand eines Beispiels. Nehmen wir den einfachsten Fall an. Ja, so ein einfaches Hallo-Welt-Programm hat jeder schon mal geschrieben. Ist nicht sonderlich aufwendig, wollen wir jetzt aber dynamisch generieren. Ich habe es hier mal mitgebracht, in Java irgendwie eine Klasse, da drin verpackt eine Main-Methode, die irgendwie Text ausgibt. So, jetzt, wenn man sich überlegt, wie man das am besten dynamisch generieren könnte, wäre vielleicht so ein ganz naiver Ansatz zunächst, wir nehmen das Ganze als Zeichenkette, schreiben die Zeichenkette irgendwie in eine Datei. Wir müssen dann vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten beachten, irgendwie Zeilenumbrüche einfügen, Zeilenvorschübe, um das Ganze irgendwie ein bisschen einzurücken. Letztendlich aber relativ simpel, dieser Ansatz. Gibt es sicherlich auch tausend verschiedene Möglichkeiten, das bei Java zu machen. Wir haben hier mal den String Builder verwendet. So, wenn man jetzt mal versucht, diesen Ansatz zu bewerten, zunächst kann man sagen, das wird zweifelsfrei funktionieren. Wir erhalten unseren Code, wir können den Code kompilieren und wir können das Programm nachher ausführen. Wir können vielleicht auch unseren String-Builder innerhalb des Programms rumreichen. Das dürfte auch problemlos machbar sein. Wir können auch am Ende noch neuen Code anfügen, auch das ist möglich. Das Anfügen am Anfang, das wird ein bisschen komplizierter, aber mit ein bisschen Kopiererei von bestehenden Inhalten ist auch das möglich. Aber spätestens, wenn wir wirklich gezielt innerhalb der Zeichenkette, innerhalb unseres Programmcodes noch Änderungen vornehmen wollen, kommen wir sehr schnell irgendwie in eine Zone, wo das Ganze ziemlich problematisch wird, weil wir eben die komplette Struktur des Codes verlieren in dem Moment, wo wir das Ganze in die Zeichenkette reinschreiben. Also der Code wird irgendwie zu einer Blackbox. Wenn wir jetzt der Klasse nachträglich noch weitere Funktionen oder Attribute hinzufügen wollten, würde das bestenfalls vielleicht noch irgendwie über reguläre Ausdrücke oder Ähnliches funktionieren und das wäre in der Praxis nicht wirklich praktikabel. Fabric verfolgt da jetzt einen anderen Ansatz, bezeichnen wir als virtuellen Code. Letztendlich versuchen wir diese Serialisierung, also das Hineinschreiben in eine Zeichenkette, so lange wie möglich herauszuzögern, also die Struktur des Codes so lange wie möglich zu erhalten. Das heißt also, wir haben im Prinzip für jedes Konstrukt der jeweiligen Zielsprache ein Java-Objekt definiert. Wenn wir also eine Methode anlegen wollen, dann instanzieren wir ein Objekt der Klasse JMethod oder bei C, C++ entsprechend CFun oder CppFun. Das heißt also, wir bauen den kompletten Code nicht mehr als Zeichenkette, sondern zunächst objektorientiert auf und können dann eben die Struktur bis zum tatsächlichen Herausschreiben der Objekte letztendlich erhalten. Wir gewinnen dadurch die Kontrolle zurück, können also auf dem Code weiterhin operieren. Diese Objekte verfügen über entsprechende Methoden, um dort weitere Daten hinzuzufügen, Daten zu ändern, zu löschen und so weiter. Das heißt, wir können, während der Code-Generator läuft, hier auch noch weiterhin auf dem generierten Code operieren. Auch hier das Ganze nochmal anhand eines Beispiels verdeutlicht. Das Beispiel ist jetzt ein bisschen länger. Geht über 3 Folien. Ich hoffe, wir werden das trotzdem hier ein bisschen anschaulich präsentieren können. Auf der ersten Folie sehen wir zunächst, wie der Workspace erstellt wird. Der Workspace kann auch zusätzlich mit einem Properties-Objekt konfiguriert werden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, sowohl den Workspace als auch später die Module noch über die Kommandozeile mit weiteren Parametern zu versehen, um dann noch eben gewisse Auswahlen zu treffen innerhalb des Code-Generators. Wir haben hier einfach mal das Ausgabeverzeichnis irgendwie auf Target gesetzt. Und was wir dann machen können, sobald dieser Workspace existiert, wir können uns daraus Quellcode-Dateien holen. Das sind in diesem Falle virtuelle Dateien. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt existieren diese Dateien auch noch nicht auf der Festplatte, sondern eben nur virtuell innerhalb dieses Workspace. Gut, wir geben hier den Paketnamen und den Klassennamen und den Dateinamen an, um letztendlich anzugeben, wie das Ganze später auf die Festplatte geschrieben werden soll. Ansonsten ist das bis hierhin noch kein Hexenwerk. Gut, also Workspace steht, wir haben einen Dateihandle, jetzt können wir anfangen, unseren Code zusammenzubauen und das Ganze jetzt eben streng objektorientiert. Das heißt, für irgendwie eine Klasse in der ersten Zeile legen wir ein Objekt JClass an. Wir erzeugen in der letzten Zeile unsere Hauptmethode auch entsprechend als Objekt, können hier über Argumente noch angeben, das soll public und static sein, der Rückgabetyp ist void, das Ding heißt main und soll irgendwie eine Signatur JMS haben. Auch die wird wiederum objektorientiert aufgebaut, irgendwie eine Reihe von Argumenten. Wir haben also an dieser Stelle jetzt zunächst alle Elemente unseres Codes generiert. Die sind momentan allerdings noch nicht miteinander verknüpft. Was jetzt noch fehlt, ist also zunächst die Verknüpfung zwischen den Objekten, also um unsere Struktur wiederherzustellen. Und zum anderen natürlich wollten wir noch irgendwie Hallo Welt ausgeben. Das heißt, wir müssen jetzt auf der letzten Folie noch auf unserer Main-Methode uns irgendwie den Buddy holen und da dann noch unsere Ausgabezeile entsprechend hinzufügen. Wir können dann die Main-Methode der Klasse zuweisen, die Klasse der Datei, haben also die Struktur unseres Programms jetzt wieder voll hergestellt. Zu diesem Zeitpunkt aber eben alles noch virtuell innerhalb des Workspace. Das heißt, es wurde bis zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Code auf die Festplatte geschrieben. Das können wir letztendlich mit der Zeile ganz am Ende machen, workspace.generate. Zu diesem Zeitpunkt wird tatsächlich erst der Code auf die Festplatte geschrieben. Wir können also vorher auch auf diesen Daten noch weiter operieren und da durchaus noch Änderungen vornehmen. Wenn wir jetzt auch hier nochmal eine Bewertung vornehmen, also zunächst muss man natürlich sagen, der Code wirkt jetzt etwas aufgebläht gegenüber dem vorherigen Beispiel. Jetzt waren ein paar Kommentare mehr drin, insofern relativiert sich das wieder ein bisschen. Aber man kann natürlich ganz allgemein sagen, Dieser Mehraufwand bietet uns auf der anderen Seite natürlich auch mehr Flexibilität, was gerade so Änderungen am Code anbelangt. Wir haben also diesen objektorientierten Zugriff auf den Quelltext und das Ganze funktioniert natürlich für die anderen Zielsprachen mehr oder weniger analog. So, jetzt haben wir uns zunächst mal diese Kernkomponente angeschaut, das Code Generation Framework. Also diese Kernbibliothek kann auch unabhängig genutzt werden, das heißt also der Code, den wir da gerade gesehen haben, wäre in dieser Form schon lauffähig. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das Ganze ist von der Handhabung her jetzt vielleicht nicht ganz so komfortabel, wenn man jetzt gerade größere Programme generieren möchte, vielleicht Dinge wiederholen möchte, die sich immer sehr ähnlich sind, dann wäre es schön, wenn es dann noch Mechanismen gäbe, um das noch weiter ein bisschen zu automatisieren. Das Framework bietet also darüber hinaus noch gewisse Mechanismen an, die wir uns jetzt im Weiteren anschauen wollen. Also auf der Eingabeseite haben wir jetzt schon kennengelernt, XML-Schema, WSDL-Dateien, auf der Ausgabeseite unser Quelltext und dazwischen gibt es irgendwie noch so ein Put-Put, wo wir jetzt noch nicht so genau wissen, wie das funktioniert. So, und da ist zunächst, vielleicht nochmal kurz anzumerken, unsere Eingabeformate sind ja letztendlich alle irgendwo XML-basiert. Das heißt, wir haben letztendlich Baumstrukturen, die wir in irgendeiner Form dann auch später durchlaufen können. Wie gesagt, hier Beschreibung von Daten und von Dienstschnittstellen. Zusammen ergibt das so eine Art universelle IDL. Man muss natürlich dazu sagen, die WSDL ist zunächst nur für die Beschreibung von Webdiensten gedacht gewesen. Das haben wir natürlich vielleicht ein wenig hier auch noch zweckentfremdet und vielleicht auch für andere Middleware-Systeme verwendet. Aber was man eben festhalten kann, auf der einen Seite, wir brauchen diese formale Beschreibung und auf der anderen Seite sollte man sich merken, wir haben letztendlich Baumstrukturen, die wir verarbeiten. Ja, wie macht man das typischerweise? Vielleicht hier nochmal so ein kleines Beispiel, falls der ein oder andere dabei ist, der vielleicht noch nicht mit XML-Schema gearbeitet hat. Hier sehen wir so das einfachste XML-Schema, so praktisch Hallo Welt in der XML-Schema-Welt. Also wir haben hier zunächst ein sogenanntes Top-Level-Element definiert, das in diesem Falle Person heißt. Dieses Element ist von einem komplexen Typ, nämlich einer Sequenz, also einer Abfolge von lokalen Elementen und diese lokalen Elemente sind eben Name und Age, die wiederum von simplen Typen String und Int sind. So, jetzt kann man an der Einrückung schon so grob erkennen, es gibt hier irgendwie so eine Art Baumstruktur. Und diese Baumstruktur durchläuft man typischerweise mit sogenannten Treewalkern. Das heißt also, dieser Treewalker geht den Baum Element für Element ab und beim Erreichen gewisser Schlüsselstellen werden gewisse Ereignisse wiederum ausgelöst. Das ist vielen wahrscheinlich bekannt von diesen Sachs-Parsern. Letztendlich ist das Konzept hier nichts anderes. Hier unten habe ich einige typische Ereignisse mal aufgeführt, also Start-Schema und End-Schema, die werden in der Regel nur einmal auftreten und dann gibt es eben für die jeweiligen Top-Level- bzw. lokalen Elemente auch immer diese Pärchen von Start- und End-Element. So, also der Sachs-Parser bzw. der Treewalker durchläuft nun diese Eingabedatei, erreicht gewisse Schlüsselstellen und wirft eben diese Ereignisse. Ja, was macht man mit den Ereignissen? Die möchte man natürlich in irgendeiner Form abfangen und behandeln. Da kommt dann die Modularchitektur ins Spiel. Letztendlich ist jedes Modul eine Art Ereignisbehandler. Module bestehen in der Regel aus zwei verschiedenen Komponenten in Fabric. Zum einen diese Moduldatei, die enthält im Kern Metadaten über das Modul. Sie weiß also, wie das Modul heißt, sie kennt eine kurze Beschreibung des Moduls, vielleicht noch einige Parameter, die dokumentiert sind, um das Modul noch zusätzlich zu konfigurieren. Und dann, ganz wichtig, kann sie eben einen solchen Event-Händler zurückgeben. Der ist wiederum von dieser Klasse Fabric-Default-Händler abgeleitet und diese gibt wiederum eine Reihe von Methoden, also Callback-Methoden letztendlich vor, die eben zur Behandlung der einzelnen Ereignisse dienen. Und was man jetzt letztendlich macht, man kann also innerhalb eines Moduls seinen konkreten Code-Generator implementieren und dann eben auf diese Ereignisse reagieren. Jetzt ist es allerdings nicht so, dass man nur ein einzelnes Modul aufrufen kann, sondern man hat eben die Möglichkeit, auch eine ganze Reihe von Modulen anzugeben, die dann alle sequenziell hintereinander abgearbeitet werden. Und diese Module teilen sich alle einen gemeinsamen Workspace. Das heißt also, wenn wir zunächst ein Modul A haben, das läuft und Code generiert, dann kann das Modul B, das danach läuft, wiederum auf diesen Code zugreifen und dann auch noch weitere Änderungen daran vornehmen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen, ich kann natürlich, wenn ich komplexe Code-Generatoren schreibe, die nun besser logisch in einzelne Komponenten unterteilen, kann also den Code-Generator in einzelne Module verpacken und bin dann auch flexibler, um einzelne Module davon wiederum auszutauschen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich, wir haben eben so diese Beispiele gesehen, Containerklassen generieren, Datenbankanbindung, dann irgendwie für ein Middleware-System Klassen generieren. Wir können also auch diese verschiedenen Zwecke letztendlich hintereinander in Form von Modulen angeben und dann gleich eine ganze Reihe von verschiedenen Quelltexten für verschiedene Zwecke letztendlich generieren. Wir können Module für verschiedene Sprachen implementieren und dann meinetwegen für dieselbe Eingabedatei gleichzeitig Code für Java und für C generieren. Das heißt, wir sind durch diese Modularchitektur ja sehr flexibel. Auch hier ein kleines Beispiel. Hier jetzt wirklich ja, stark beschnitten. Letztendlich, was wir hier haben, ist eine Klasse Demo-Händler, die erweitert eben diese Default-Händler-Klasse, die gibt ihrerseits wiederum gewisse Methoden vor, die eben zur Ereignisbehandlung dienen. Ich habe hier nur mal drei zum Beispiel aufgeführt, das sind natürlich in der Praxis noch wesentlich mehr Callback-Methoden und innerhalb dieser Methoden steht nun eben dieser Workspace zur Verfügung und ich kann dort dann wiederum dynamisch Quelltext generieren, der auf diesen Events basiert, also letztendlich auf den Eingabedaten, die mir vom Treewalker angeliefert werden. Jetzt kann man es auch erahnen, wir haben hier bei den Methoden jeweils noch gewisse Argumente, die wir mit übergeben. Das heißt also, Fabric gibt auch sämtliche Daten aus den XML-Schemata bis in die Module durch. Im einfachsten Fall ist das bei einem Element der Name und der Typ des Elements. Aber XML-Schema bietet auch noch vielfältige andere Möglichkeiten, um zum Beispiel Typen noch einzuschränken, die sogenannten Restrictions. Man kann Wertebereiche eingrenzen, man kann bei Zeichenketten zum Beispiel ein Pattern vorgeben. Diese Daten werden auch komplett mit durchgereicht. Wir haben Default-Werte, wir haben Fixed-Werte, wir können Enumerationen verarbeiten, XML-Felder, XML-Listen und so weiter. Diese Occurrence Indicators, also Min-Occurs, Max-Occurs, wird dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff sein aus XML-Schemata. Diese Daten werden also alle auch bis in die Module durchgereicht und der Entwickler hat dann hier die Möglichkeit, letztendlich auch auf diese Daten dann zu reagieren und den Code entsprechend anzupassen. Er muss es natürlich nicht machen, er ist da letztendlich frei darin, wie weit er nun auf diese Daten eingeht, ob er Restriktionen nun in irgendeiner Form berücksichtigen möchte oder nicht. Das Ganze bringt natürlich auch einen gewissen Nachteil mit, das muss man an der Stelle offen zugeben. Insbesondere was so das Mapping von Datentypen anbelangt, ist das Ganze natürlich schwierig, weil wir in XML-Schema eben sehr liberale Datentyp-Spezifikationen haben, vom Standard vorgegeben. Und die dann teilweise in die Zielprogrammiersprachen umzusetzen, ist mitunter recht schwierig. Bei Java geht das noch relativ gut, da sind die Datentypen so relativ nah am XML-Schema-Datentypen. Aber wenn man dann irgendwie von XML-Schema-Datentypen in die C-Welt mappen möchte, dann ist das zumindest mit den Standarddatentypen von C oder C++ sehr schwierig. Aber auch da letztendlich ist das dem Modulentwickler überlassen. Das heißt, er muss letztendlich entscheiden, wie nehme ich dieses Mapping vor. Und ja, somit ist dann irgendwie der schwarze Peter natürlich so ein bisschen in Richtung Modulentwickler abgeschoben, aber auf der anderen Seite hat der Modulentwickler eben jegliche Freiheiten dort, dann selbst zu entscheiden, wie Typen umgesetzt werden. Und da macht Fabric selbst letztendlich keine Vorgaben. Ja, das soll es dann auch zu den Mechanismen, die noch um die Code-Bibliothek herum angeboten werden, gewesen sein. Ich würde jetzt abschließend das Ganze gerne noch einmal zusammenfassen. Also wir sehen hier nochmal das Architekturkonzept. Wir haben eben kennengelernt, linke Hand als Eingabe, auf der einen Seite XML-Schema und WSDL-Dateien, eben zur Beschreibung von Datentypen oder Dienstschnittstellen. Auf der Ausgabeseite aktuell unterstützt vier verschiedene Programmiersprachen, Java, C, C++ und eben diese Dot-Sprache. Im Kern des Systems die Code Generation Framework Bibliothek, die eben innerhalb des Workspaces virtuellen Code erzeugt. also eben streng objektorientiert und mit dem Ziel, eben die Struktur des Codes so lange wie möglich zu erhalten und die Serialisierung so lange wie möglich herauszuzögern. Darüber hinaus gewisse Mechanismen, der Treewalker zur ereignisorientierten Verarbeitung der Eingabedaten, darauf aufsetzen die Modularchitektur, die dann wiederum unter Zuhilfenahme der Kernbibliothek letztendlich das dynamische Schreiben und Generieren von Code ermöglicht. Darüber hinaus, die Core-Bibliothek oder die Core-Komponente haben wir bisher nicht angesprochen, ist nicht ganz so wichtig, übernimmt gewisse Steuerungsaufgaben in diesem gesamten Framework und ja, ist so ein bisschen der Leim, der das Ganze zusammenhält. Ja, von meiner Seite her wäre ich dann jetzt soweit auch durch. Zunächst hoffe ich natürlich, dass ich Ihnen das Projekt ein bisschen näher gebracht habe, dass ich vielleicht den einen oder anderen dafür interessieren konnte. Es gibt auch eine kleine Webseite zu dem Projekt, wenn Sie vielleicht noch ein bisschen nachlesen möchten, wie das nun mit den Modulen genau funktioniert. Finden Sie das unter der ersten Adresse, auch noch mit einigen Diagrammen und weiteren Erklärungen. Dort gibt es zum Download auch ein kleines Paper, das ich hier für den Linux-Tag geschrieben habe. Die Folien sind dort nochmal online. Wenn Sie also irgendwas nochmal nachgucken möchten, können Sie das dort gerne tun. Ansonsten, wie gesagt, der komplette Quelltext ist über GitHub verfügbar. Auch da sind natürlich Beiträge jederzeit willkommen. Wenn Sie noch Fragen haben, erreichen Sie mich per E-Mail. Ansonsten haben wir jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit, um mögliche Fragen zu klären, vielleicht noch ein bisschen zu diskutieren. Andernfalls würde ich Ihnen zunächst für Ihre Aufmerksamkeit danken und die Präsentation hier von meiner Seite zunächst mal beenden. Danke. Ja, gibt es Fragen? Bitte. Ja, wie Sie vielleicht eben schon gesehen haben, das Projekt stammt so aus dem universitären Umfeld und es ist eigentlich so, dass da so ein Ökosystem besteht aus verschiedenen Forks, die dann aber alle noch ziemlich eng zusammenhängen, miteinander arbeiten. Und es gibt immer mal wieder gewisse studentische Gruppen, Einzelentwickler, die sich da in der Entwicklung beteiligen. Es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie einen großen festen Entwicklerstamm gibt, vielleicht so 4, 5 Leute, die sich da in wechselnder Besetzung immer mal wieder drum kümmern, wenn halt gewisse studentische Projekte dort laufen für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Und ja, ist also noch ein relativ kleines Projekt letztendlich. Aber deswegen bin ich natürlich heute hier, also wenn irgendwie jemand noch mitarbeiten möchte, sind Sie jederzeit willkommen. So, weitere Fragen? Dem ist nicht so. Ja, gut, wenn es keine Fragen gibt.